Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Mittlerweile können manche diesen Satz auswendig und mitsprechen. Trotzdem gilt immer noch. Amen. Preis dem Herrn. Jetzt ist ja Weihnachtszeit, ne? Und Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Ne, wir schenken uns gegenseitig Geschenke. Manche sagen, wir schenken uns nichts. Aber dann rennen sie doch am 24. am Nachmittag noch schnell raus und kaufen irgendwas. Relativ wenige Geschenke bekommt der Herr. Jesus. Aber weißt du, dass das wichtigste und größte Weihnachtsgeschenk Jesus uns gemacht hat? Er hat gemacht, was nur er machen konnte. Er ist in den Fahrstuhl gestiegen, ist runtergefahren auf die Erde, hat hier unter uns Menschen inkognito gelebt und hat uns die Erlösung erkauft durch sein Blut am Kreuz seiner Zeit. So ist es gut. Wir dürfen das größte Geschenk, nämlich Jesus, nicht vergessen in dem ganzen Weihnachtstrubel. Denn ich freue mich auf Geschenke und ich freue mich, Geschenke geben zu können. Das heißt, eigentlich gebe ich nur meiner Frau ein Geschenk. Aber die kümmert sich um alle anderen und ich freue mich dann bei ihr mit. Amen. Geschenk. Lass mir mal folgende Story erzählen. Ein Polizist nimmt den Hörer ab und es ist ein Freund dran. Und der Freund sagt zu ihm, hallo, ist es so, da ist jetzt ein Strafzettel unterwegs, die haben mich geblitzt, weil ich zu schnell war, angeblich. Kannst du dich darum kümmern? Und der Polizist sagt, klar, ich kümmere mich drum. Nach einiger Zeit treffen sie sich wieder und der Freund sagt zum Polizisten, na, hast du dich drum gekümmert? Und der Freund hat gesagt, und der Polizist sagt, ja, ich habe mich drum gekümmert. Und was hast du denn gemacht? Und der Polizist sagt, ich habe den Strafzettel selber bezahlt. Und der Freund sagt, ja, wieso hast du den bezahlt? Ich meine, du bist doch Polizist, du hast doch da deine Möglichkeiten. Du kannst ihn doch auseinanderreißen oder der fällt dir in den Aktenschredder, irgendwie sowas kann dir doch passieren. Und der Polizist fragt, bist du zu schnell gewesen? Und der Freund sagt, ja. Also, die Gerechtigkeit verlangt, dass die Übeltat gesühnt wird, dass das Böse aufgewogen wird mit was Gutem. Und so habe halt ich das jetzt für dich bezahlt. Und genau das hat Jesus für uns gemacht. Nicht, dass er unsere Strafzettel bezahlt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Okay, er hat den großen Strafzettel, er hat den Schuldschein der Sünde, der über uns hing, den hat er genommen und hat ihn am Kreuz genüsslich zerrissen. Er hat ihn bezahlt. Ein Kolosserbrief sagt da mehr dazu, aber das hat er gemacht. Er hat den Schuldschein in Satzungen, der gegen uns war, hat er ausgelöscht. Und du und ich, wir sind deswegen jetzt frei und können, wenn wir sterben, die Augen zu machen, sofort in den Himmel gehen, ohne Umwege direkt zu ihm. Das ist gut. Amen. Weihnachtsbotschaft. Ich habe schon eine Weihnachtsbotschaft gepredigt. In den ersten 3 Minuten und 16 Sekunden. Amen. Aber jetzt lasst uns mal aufschlagen zum Lukas-Evangelium. Wir schlagen auf zum Lukas-Evangelium und dort gehen wir zu Kapitel 1 und Vers 37. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, warum Maria? Eigentlich wollte ich darüber predigen, warum nahm Gott Josef und Maria? Und nicht irgendjemanden anderen. Aber ich habe dann angefangen, Maria zu studieren und da war so viel drinnen, dass ich mir gedacht habe, Josef muss ich vertagen. Der kommt dann nächste Woche oder wann anders, vielleicht nächstes Jahr. Also die Frage ist heute, warum Maria? Was hat sie richtig gemacht? Aber ich fange trotzdem mal mit Lukas Kapitel 1, Vers 37 an. Mit einem Wort des Engels Gabriel. Das Wort muss zu uns sprechen. Und zwar steht da, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Bei wem ist es so übersetzt? Bei 2? Im Ernst? Vielleicht steht bei dir was anderes. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Oder vielleicht steht bei dir, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei wem ist es so übersetzt? Das sind einige mehr. Ich sage euch jetzt mal was. Den Satz kann man auf beide Arten und Weisen übersetzen. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kannst du auch übersetzen und du machst keinen Fehler, wenn du dann sagst, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wörtlich steht da nämlich, denn nicht unmöglich bei dem Gott jedes Ding. Oder genau dieselben Wörter, nur anders übersetzt, denn nicht kraftlos von dem Gott jedes Wort. Also das ist die buchstäbliche, die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen. Das Wort für unmöglich ist nämlich das Wort adynateo. Und es bedeutet einmal unmöglich und es bedeutet gleichzeitig kraftlos. Und das Wort Rema, das Wort für Wort oder Ding, ist beide Male das Wort Rema. Rema bedeutet Wort oder Ding. Also wenn Gott sagt, keins meiner Worte ist kraftlos und gleichzeitig bedeutet dieser Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich, dann merken wir, dass Gottes Wort und Gottes Kraft untrennbar miteinander zusammenhängen. Seid ihr noch da? Im Wort Gottes steckt die Kraft Gottes. Und wenn das Wort Gottes Fleisch wird, dann wird quasi die Kraft Gottes auch Fleisch. Dann tun sich Dinge, die nur Gott tun kann. Dieses fleischgewordene Wort tut dann Dinge, die nur Gott tun kann. Zum Beispiel Tote auferwecken oder von den Toten auferstehen. Musst du erst mal drauf haben. Amen. So, das Wort Gottes ist Fleisch geworden, um die Menschheit zu erlösen von ihren Sünden. Ich habe es gerade schon angedeutet. Das ist ein fantastischer Satz und wenn du gar nichts mitnimmst, dann nimm diesen Satz mit. Wenn du dich ins Wort Gottes hinein vertiefst, dann tankst du, ohne dass du es groß merkst, Kraft Gottes. Das ist ungefähr so, wie wenn du Essen tust, dann merkst du auch nicht, dass du Kraft tankst. Und die Kartoffel, die du zu dir nimmst, schau, die wird dann in Fleisch verwandelt. Und genauso wird das Wort Gottes in Fleisch verwandelt, wenn du es liest und dann drüber nachdenkst. Nicht über deine Sorgen nachdenkst den ganzen Tag und das, was dich alles plagt, sondern über das Wort Gottes. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Denn viele denken sich, ach, das ist doch nur schwarze Tinte auf weißem Papier. Nö, ist es nicht. Es ist papiergewordene Kraft Gottes. Dass wenn du liest und es dann in deinem Herzen mit dem Glauben zusammentrifft, dann ist eine Atombombenexplosion ein Witz dagegen. Dann passieren Dinge, die nur Gott tun kann. Dann setzt sich die Allmacht Gottes frei. Also denk dran, wenn du Kraft Gottes in deinem Leben haben möchtest und erleben möchtest, dann kommst du ums Wort Gottes nicht herum. Dann musst du akzeptieren, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und es ernst nehmen in allem, was es sagt. Amen. Okay, aber jetzt lasst uns mal die Frage beantworten. Warum hat Gott Maria benutzt? Wisst ihr, dass Gott Familien benutzt? Er hat die Familie von Abraham benutzt und dessen Nachkommen, um dann Jesus hervorzubringen. Eigentlich war das die Aufgabe des Volkes Israel, Jesus hervorzubringen. Nachdem Jesus dann da war, hat sich das Volk Israel in der Welt zerstreut. Da war es dann nicht mehr notwendig, dass es als Volk so im Staat existiert. Aber das führt jetzt zu weit, das weiter auszuführen. Gott benutzt Familien. Zum Beispiel hat er nicht nur Maria benutzt, sondern ihre Verwandte Elisabeth hat er auch benutzt. Die Mutter von Johannes dem Täufer war eine Verwandte von Maria. Die waren verwandt. Jesus und Johannes der Täufer waren verwandt. Maria hatte eine Schwester namens Salome. Könnte ich euch jetzt alles aufdröseln aus dem Wort Gottes, habe ich jetzt nicht die Zeit dazu. Könnt ihr mal selber studieren. So, die Salome, die war verheiratet mit einem Mann namens Zebedäus. Dieser Zebedäus war der Vater von Johannes und Jakobus. Den Fischern am See Genezareth, den Aposteln Johannes und Jakobus. Die waren die Cousins, die waren die Verwandten von Jesus. Familien. Jetzt Petrus war nicht mit ihm verwandt, aber das macht nichts, er war geistlich mit ihm verwandt. Die Brüder von Jesus, die zunächst mal überhaupt nichts mit ihm zu tun hatten, die haben nicht an ihn geglaubt, die haben, nicht, dass sie sich lustig über ihn gemacht hätten, aber sie haben gedacht, er spinnt. Kannst du nachlesen im Markus Evangelium Kapitel 3. Er ist von Sinnen, wir müssen ihn schnappen, wir müssen ihn in die Mühle stecken, die, wisst schon, in die Zwangsjacke stecken und dann ins Bezirkskrankenhaus abschieben, denn er spinnt. Und Maria mittendrin, kommen wir nachher noch drauf. So, die haben am Anfang nicht an ihn geglaubt, aber nur weil sie jetzt nicht an ihn glauben, heißt nicht, dass sie nie an ihn glauben. Wenn deine Familie jetzt nicht an den Herrn glaubt und nicht mit ihm geht, dann heißt es nicht, dass sie es nie tun. Und schätze mal den Herrn nicht. Der hat seine Mittel und Wege durchzudringen, auch zu denen, die wirklich Klötze am Kopf haben. Hey, was willst du sagen? Ja, für mich hat auch jemand gebetet in meiner Familie. So, es ist gut. So, schmeiß nicht die Flinte ins Korn, sondern denk dran. Die Brüder von Jesus, speziell jetzt Jakobus und Johannes, nicht Johannes, Jakobus und Judas, die sind Apostel geworden und haben hinterher Briefe geschrieben. Der Jakobusbrief in der Bibel und der Judasbrief, die sind Briefe von den Geschwistern Jesu. Der hatte nämlich noch Brüder und Schwestern. Also Gott benutzt Familien. Und wenn du jetzt in deiner Familie Christ bist, vielleicht der einzige Christ bist, dann heißt es nicht, dass es so bleibt. Allerhöchstwahrscheinlich bleibt es nicht so. Wahrscheinlich ist es so, dass hier und da und dort plötzlich ein Lichtlein angeht und der eine oder andere in einer stillen Stunde fragt, was los ist und wie es geht und so. Und wenn es heute nicht ist, dann kann es ja sein, dass es morgen ist. Bet auf jeden Fall für diese Leute. Amen. Für deine sogenannte bucklige Verwandtschaft, mit der du ja in der Weihnachtszeit jetzt öfter mal was zu tun hast. Warum? Maria. Deswegen lasst uns jetzt endlich zum Lukas-Evangelium gehen. Und zwar wieder Kapitel 1. Im sechsten Monat der Schwangerschaft von Elisabeth, die schwanger ist mit dem Johannes dem Täufer, wurde der Engel Gabriel, der im Alten Testament schon dem Daniel erschienen ist, von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Die waren damals ein Jahr lang verlobt. Verlobung konntest du beginnen mit 12. Und je älter das dann wurdest, desto verlobter warst du zum Schluss und verheirateter. Die haben also ziemlich früh angefangen in der Kultur damals. Es kann sein, dass Maria irgendwo zwischen 12, was ich nicht denke, aber 14 und 20 war es auch jetzt mal. Denn die haben damals 14, 15-Jährige bereits wie Erwachsene behandelt. Jugendalter, Teenageralter gab es damals nicht. Ist voll ausgefallen. Du hast sofort deine Aufgaben zugeteilt bekommen und das kannst du auch heute noch in manchen Ländern sehen. Ich war in Indien und habe gesehen, wie dort 8-jährige Kinder in einem Verkaufstresen standen und dort verkauft haben, wie Erwachsene. Die haben sich nicht als Kinder gegeben, sondern wie Erwachsene. So ähnlich war das damals, dass wir das einordnen können. Und die Verlobungszeit, die war durchritualisiert, die war festgesetzt, hat ein Jahr gedauert. Und irgendwo in diesem Jahr kommt jetzt dieser Engel, diesem Verlobungsjahr, kommt jetzt der Engel Gabriel zu einer Jungfrau. Die haben da also nicht rumgetechtelmechtelt vor der eigentlichen Ehe, namens Maria, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Also hier wird zweimal in einem Vers erwähnt, dass sie Jungfrau war. Ich habe mal mit jemandem geredet über Jesus und die hat dann gemeint, ja, Maria. Gott hätte sie auch benutzen können, wenn sie 5 andere gehabt hätte schon. Nö, da unterschätzt der Gott. Gott sieht es anders. Nein, der möchte, dass die Frau dann wirklich von dem schwanger ist, der sie geschwängert hat, dass man dann weiß, wer das war. Und es ist in dem Fall er. Gott drängelt sich da voll dazwischen. Er drängelt sich in diese Ehe hinein. Gott macht sowas. Gott drängelt sich in Ehen hinein und er verlangt von Frauen was, ohne die Männer davor zu konsultieren. Und er verlangt von Männern manchmal Sachen, ohne den Frauen Bescheid zu sagen. Und dann müssen sich die zusammenraufen. Das ist ein eigenes Thema, da kommen wir vielleicht nächste Woche noch drauf. Nur, dass wir das wissen. Also Gott kommt hier zu Maria und nicht zu Josef. Der Engel erscheint nicht dem Josef, dem Handwerker, in seiner Werkstatt und sagt, Josef, sei gesegnet vom Herrn. Übrigens, deine Verlobte, die ist jetzt schwanger. Hat er nicht gemacht. Er hat sich an Maria gewendet, an die Person, die es betroffen hat. Wir müssen wissen, dass die Juden seiner Zeit ziemlich viel Freiheit hatten untereinander. Also die haben sich durchaus treffen können, das war nicht wie bei den Griechen oder wie heute in manchen Kulturen im Nahen Osten, sondern die haben ziemlich sich treffen können, sich kennenlernen können und so konnten sie machen. Und auch wenn die Väter schon ganz früh festgelegt haben, welche Tochter wen heiratet in der Nachbarschaft, den Geschäftsmann oder den anderen Handwerker, dann war es doch so, dass die Frau sagen konnte, hey, den will ich nicht. Und dann haben sie das akzeptiert. Finde ich gut. Amen. So, da war ein gewisses Maß an Freiheit durchaus da. So, die haben sich also schon irgendwie gemocht und verstanden. Aber der Engel kommt nicht zu Josef, sondern er kommt zu Maria. Gott spricht auch zu Frauen ohne Umweg über die Männer. Ei, 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 ei. Und er kam zu ihr hinein. Offensichtlich hat er geklopft, die Tür aufgemacht und dann war er da. Und Maria sieht, wer da steht und sie merkt die Würde und die Kraft Gottes. Plötzlich ist die Atmosphäre völlig anders im Raum. Maria war bisher mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, mit irgendwas. Aber jetzt plötzlich füllt die Gegenwart Gottes den Raum und sie dreht sich um und sie sieht, den kennt sie nicht. Aber er macht was her. Irgendwie wirkt er überzeugend. Sie merkt, es ist ein Engel des Herrn. Ein Gesandter Gottes, ein Bote. Engel heißt Bote. Und er sprach, sei gegrüßt, Begnadete. Eine Begnadete, die Übersetzung ist, eine, die viel Gunst hat. Sei gegrüßt, du viel Begünstigte, der Herr ist mit dir. Also er hält eine Predigt. Er predigte das Evangelium in einer Nussschale, wie man so sagt, in ganz großer Kürze. In kurzer Kürze. Das sagte ihr wunderbare Sachen. Da kommt also ein Prediger in ihr Leben und er predigt ihr das Evangelium und sagt ihr gute Sachen. Er sagt zu ihr, du bist begnadigt von Gott und der Herr ist mit dir. Wisst ihr, es gibt auch Prediger, die anders predigen. Oh, dann gezücht. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Aber es gibt auch solche, die gute Sachen sagen. Halten wir mal fest. Sie hat also sie hört hier so ein, das Wort Gottes von einem Prediger, der überzeugend wirkt, sagen wir es mal so. Was macht sie jetzt, die bisher immer nur die Verdammnisbotschaften der Pharisäer gehört hat? Und dass alles immer schlimmer wird und immer schlechter wird und in den Bach runtergeht? Da kommt einer und predigt ihr das gute Evangelium. Er sagt nicht, Maria, Maria, bereite dich aufs Kreuz vor. Irgendwie solche Sachen macht er alles nicht, sondern er sagt dir zunächst mal was Gutes. Das gehört nämlich auch zum Evangelium. Zur guten Nachricht gehört gute Nachricht. Amen. Maria ist es gar nicht gewohnt, ja, dass jemand so redet. Deswegen Vers 29, sie aber wurde bestürzt. Ist es ein Wohlstandsprediger, dass er so redet? Glaubt ihr an göttliche Heilung? Was ist mit ihm los, dass er so positiv rüberkommt? Sie überlegte, was dies für ein Gruß sei und dann macht der Engel weiter und sagt, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Schau, was er nicht sagt ist, und dieser Jesus, der wird als Wanderrabbi umherziehen, teilweise nicht wissen, wo er schlafen soll, und zum Schluss wird er an einem Kreuz enden. Das sagt er nicht. Er sagt dir zunächst mal das Gute. Wenn du anderen Leuten von Jesus erzählst, dann erzähl ihnen nicht, auf was sie alles verzichten müssen, sondern sag ihnen, dass sie dann erlöst sind. Dass es aufwärts mit ihnen geht, dass sie Frieden haben werden mit Gott. Auch wenn der Frieden in der Welt immer schlechter wird, der innere Frieden wird immer mehr. Sag mal jemand Amen. Es ist wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Denn die Leute müssen gegründet sein in der Tatsache, dass Gott mit ihnen ist. Denn so wie Gott mit Maria war, so ist er auch mit dir. Weißt du das? Schon Christus hat uns losgekauft vom Fluch und hat uns erlöst für den Segen. Das sagt die Bibel wieder und wieder und wieder. So zieht er das an. Und wenn du in der Früh aufstehst und dich fühlst, dann sag, ich bin der Gesegnete des Herrn. Gute Sachen werden mir passieren. Die Engel Gottes, die gehen vor mir her und hinter mir her und um mich herum sind sie auch. Und werden dafür sorgen, dass mir das Heil Gottes zufällt. Die wenden mir das Heil Gottes zu. Diese Denkungsart, die brauchst du in unserer Zeit. Na, du kannst ja nicht nach deinen Gefühlen gehen. Weil wenn du nach deinen Gefühlen gehst und in die Welt schaust, vor allem nach den Nachrichten, da denkst du dir, au, weia, 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 wo würde es noch alles enden? Sag doch mal, wo würde es noch alles enden? Würde in der Hand Gottes. Da, 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 da. Amen. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Josef und ich, wir haben uns da immer zurückgehalten. Wir mögen uns zwar sehr, aber wir haben uns immer zurückgehalten hier. Wir haben nicht über die Stränge geschlagen. Also, wo soll das Kind herkommen? Und der Engel sagt, gut, dass du es ansprichst. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, heilig heißt auf Deutsch abgesondert, darum wird auch das Abgesonderte, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat, bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Oder? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Der Engel sagt, du wirst ein Kind bekommen, ohne irdischen Vater und ledig. Und dann ist es so, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und du sagst, oh, das ist schwierig für mich zu glauben. Und die offizielle Kirche, die sagt ja gar nicht, dass man das unbedingt glauben muss, dass Jesus keinen irdischen Vater hatte. Schau, es ist so. Wenn Jesus von den Toten auferstehen konnte, wenn Jesus Tote auferwecken konnte, wenn er Kranke heilen konnte, wenn er auf dem Wasser laufen konnte, wenn er Brot vermehren konnte, dann kann der auch ohne einen irdischen Vater geboren werden. Hallo? Wenn es keine übernatürliche Geburt gibt, keine übernatürliche Empfängnis, Geburt war natürlich, wenn es keine übernatürliche Empfängnis gibt, dann ist Jesus einfach nur ein Mensch wie jeder andere. Aber Gott ist sein Vater. Die Fingerabdrücke Gottes sind auf dem ganzen Leben Christi überall drauf. Hallo? Wer kann mit so einer Biografie aufwarten wie dieser Mann? Und ich sage euch nur was, was mir aufgefallen ist in diesen Tagen. Der einzige Mensch auf der ganzen weiten Welt, der bis zum heutigen Tag seine Ahnenreihe bis auf Adam zurückverfolgen kann, ist Jesus. Du sagst, aber Pastor, das ist das nächste Problem. In der Bibel stehen zwei Ahnentafeln, einmal in Matthäus Kapitel 1 und einmal in Lukas Kapitel 3. Und die sind unterschiedlich. Richtig, weil Gott einen Josef benutzt hat und eine Maria. Und in Matthäus steht die Ahnentafel von Josef. Die endet übrigens bei Abraham. Die Ahnentafel von Maria, die steht bei Lukas. Die ganzen Geschichten über Elisabeth und Zacharias, die Weihnachtsgeschichte, alle diese Dinge, wo denkt ihr denn, dass der Lukas die her hatte? Na, von der Maria natürlich. Ist doch ganz klar, der hat ihr das alles erzählt. Diese ganzen Sachen, die kommen alle aus dem Mund und aus dem Gedächtnis von Maria, die über diese Dinge nachgedacht hat und sie erwogen hat in ihrem Herzen. Maria hat mehr die Klappe gehalten, als er das so geredet hat, und hat mehr gedacht, als dass er geplappert hat. Da, wenn wir uns ein Beispiel nehmen würden, kämen wir oft besser weg. Amen. Also vielleicht ein Grund, warum Gott Maria benutzt hat, sie hat nicht ständig gelabert. Übrigens noch ein Punkt. Zu der Ahnentafel bei Matthäus. In der Ahnentafel von Matthäus, da kommt ein König namens Joachim vor. Okay? Joachim. Von dem prophezeit der Prophet Jeremia, von Joachim wird kein König mehr kommen. Basta. Wenn jetzt also der Engel kommt und sagt, aus der Reihe von Joachim kommt der Christus, der König, dessen Königtum kein Ende haben wird und ewig sein wird, dann beißt sich da was. Aus Joachim kann kein König mehr kommen und der Engel sagt, aus dieser Familie kommt er. Das zeigt mir, dass das die Ahnenreihe von Josef war. Die Ahnenreihe von Maria, die steht im Lukas-Evangelium. Und da kommt dieser Joachim nicht vor. Ist dann die Linie über Nathan und so weiter, Davids Sohn von der Bathseba und so weiter. So, wir halten mal fest, das ist alles wirklich so passiert, wie das geweissagt war. Von diesem Joachim kam wirklich kein König mehr, weil Josef eben nicht der Vater von Jesus war. Man muss jetzt mal drauf kommen, solche Sachen einzubauen ins Wort Gottes, dass es dann einer rausfinden kann und sagen kann, ja. Ne? Finde ich interessant. Gut. Also, die Ahnenreihe von Maria, die steht im Lukas Kapitel 3 und die geht allen Ernstes zurück bis auf Adam. Welcher andere Mensch kann das? Seine Ahnenreihe zurückverfolgen soweit. Das ist einzigartig. Jesus ist einzigartig unter den Menschen. Also bei mir hört schon beim Großvater auf. Ich weiß nicht, wie das bei dir geht. Okay, aber da kommt irgendwie nicht mal allzu viel. Meine Frau zum Beispiel, die hat in Amerika so ahnenforschende Verwandte gehabt, schon damals im 1860 oder wann. Ne, die Feuersteins aus dem Elsass und die Althausers aus Niederlangeneck in der Schweiz. Na, und dann noch ein paar Engländer und Schotten und was nicht alles dabei war. Die Amis, die Auswanderer, die Wurzeln abgeschnitten haben, die können dann nachforschen bis 1700 und was, 3? Okay, bei mir hört es bei 1904 auf. Aber so ist es halt. Nun gut. Hey, ich muss jetzt langsam mal zu meinen Punkten kommen. Na? Okay, der erste Punkt sehen wir jetzt gleich. Der Engel sagt also, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein, oder? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, eigentlich die Sklavin des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel war zufrieden und er schied von ihr. So Maria, der erste Grund, weshalb Gott Maria benutzt hat, ist, Maria hat geglaubt. Maria stand nicht da wie Zacharias im Tempel, als derselbe Engel erschien und gesagt hat, du wirst einen Sohn haben. Wie soll das gehen? Ich bin alt, meine Frau ist auch alt. Wie soll das gehen? Maria sagt es anders. Maria hat ein gläubiges Herz. Sie weiß auch nicht, wie das zugehen soll. Aber sie bejaht das Wort Gottes, als ihr das von einem überzeugten Prediger, der sie also überzeugt und mitnimmt, gepredigt wird. Sie bejaht das Ganze. Schau, du kannst nämlich auch drinnen sitzen in einer Predigt und sagen, so ein Blödsinn, so ein Schmarrn, obwohl das Wort Gottes gepredigt wird. Okay? Du kannst drin sitzen und vielleicht hatte ich der Prediger beim Reingehen zur Tür übersehen. Der arme Kerl hat einen Tritt bekommen von irgendeinem und jetzt läuft er durch die Gegend und sieht niemanden und du wartest darauf, dass er dir die Hand gibt und der läuft an dir vorbei. Und du denkst dir, und jetzt bist du eingenommen gegen den und deswegen auch gegen die Botschaft. Maria war da anders. Maria hat die Predigt gehört und hat sie dann bejaht. Sie hat gesagt, ja gut, wenn ich die Begnadigte vom Herrn bin, dann ist es prima. Wenn Gott mit mir ist, umso besser. Und jetzt will Gott was von mir. Er will, dass ich ledig schwanger werde. Will ich das? Ja, wenn er das will, dann wird er schon wissen, was er mir da zumutet. Dann ist er mit mir und dann wird es schon nicht so schlimm, dann wird es schon nicht so schwierig. Und sie sagt ja, sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Sie ist gläubig, sie glaubt das Wort und sie handelt aufgrund dieses Wortes. Sie nimmt es mit, sie bejaht es, sie glaubt es und dann gehorcht sie diesem Wort. Sie sagt, okay, dann mache ich mit. Schau, wir werben manchmal dafür, dass Leute Mitarbeiter werden in der Gemeinde in irgendeiner Form. Stell dir mal vor, Gott kommt zu dir und sagt, ich möchte, dass du deinen Mutterleib mir zur Verfügung stellst, ich möchte Mensch werden. Weißt du, das umfasst dann dein ganzes Leben. Es ist dann nicht mehr so, dass du dann mit einem Sonntagschristentum zurechtkommst. Sonntag gehst du in die Synagoge oder in die Gemeinde und unter der Woche lebst du dann, wie du willst. Du hast dann Gott im Haus die ganze Zeit. Was mich zu noch einem Punkt bringt. Maria hat ja Jesus rund 30 Jahre lang im Haus gehabt. Sie hat Gott im Fleisch den ganzen Tag gesehen. Und ich sage mal, das ist eine sehr privilegierte Position. Amen. Hallo, Gott im Fleisch zu sehen, wie er aufwächst, ihn zu prägen, ihn zu versorgen, ihm es einmal eins beizubringen und wie man die Schuhe bindet und all diese Sachen. Und dann zu sehen, wie er anfängt, Flügel zu bekommen und abhebt und mich überflügelt und viel größer wird und stärker und dominanter und besser und mehr Vollmacht bekommt im Herrn. Dazu zu schauen, das ist fantastisch. Wow, was für ein Privileg. Was für ein Privileg. Maria muss offensichtlich ein reines Herz gehabt haben. Denn Matthäus Kapitel 5, Vers 8 sagt, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Maria hat Gott geschaut, also muss er ein reines Herz gehabt haben. Sie muss gewohnheitsmäßig mit einem guten Gewissen gelebt haben. Amen. Was lernen wir von Maria? Mit einem guten Gewissen leben. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und frag, lebst du mit einem guten Gewissen? Musst ihm ja nicht in die Augen schauen. Kannst ihn ja so nebenbei fragen, und wie schaut es bei dir aus? Wichtiger Punkt. Hat sie gemacht. Sie hat mit einem reinen Gewissen gelebt. Deswegen sagt sie auch, ja, aber Josef und ich war doch gar nichts. Wo soll das Kind herkommen? Geist Gottes macht es. Hat keinen natürlichen Vater. Dieses Kind hat keinen natürlichen Vater. Ich glaube das wirklich. Ja, absolut, absolut. Und sie hat die Kraft Gottes erlebt. Die Kraft Gottes hat sie überschattet. Und dann wurde sie schwanger. Dann wurde sie schwanger. Sie war bereit, mit Gott zu gehen und es auf sich zu nehmen. Mei. Das, ihr Lieben, ist absoluter Hammer. So, sie hat das Wort geglaubt, sie hat das Wort bejaht, sie hat sich zur Verfügung gestellt, sie war reinen Herzens und ihr Lieben, sie war demütig. Sie war demütig. Überleg dir mal, wenn Gott zu dir kommt und sagt, ich mache jetzt Wohnung bei dir und zwar buchstäblich in deinem Mutterleib, ich ziehe jetzt bei dir ein. Und er meint es richtig buchstäblich, er zieht bei dir ein, die nächsten 30 Jahre wird er bei dir wohnen. Dann könntest du rumgehen und könntest sagen, oh Mann, bin ich gut, dass Gott alle Frauen übersieht und ausgerechnet zu mir kommt. Ich muss es drauf haben. Und dann, ich kenne manche, die würden zum Spiegel rennen und sich anschauen und sagen, was ihm wohl so gefallen hat an mir. Und dann hat sie ja die Elisabeth besucht. Erinnert euch, ihre Verwandte, die schwanger war im 6. Monat mit Johannes dem Täufer, kam bei der Engel fertig und die Kraft Gottes hat sie überschattet gehabt, weil sie so begeistert und so voll von dieser Nachricht, so voll von diesem Wort, das Gott ihr gegeben hat, dass sie es mit jemandem teilen musste und sie ist zu Elisabeth gegangen. Und als sie dann zu Elisabeth zur Tür reinkam, ist Elisabeth erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, als Maria im Türrahmen stand, die Sonne hinter ihr, ja, sie hat geleuchtet wie die Sonne. Der Geist Gottes hat die Elisabeth erfüllt. Das Kind, Johannes der Täufer, ist in ihrem Herzen, in ihrem Leib gesprungen, hat sich gefreut und sie fängt an zu weissagen. Wie geschieht es mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Du bist die Gesegnete unter den Frauen. Und so geht's weiter. Und dann präsentiert ja auch Maria ihr Lied, das Magnificat. Meine Seele erhebe den Herrn. Das sehen wir übrigens, dass Maria eine Lobpreiserin war. Ein wichtiger Punkt. Ihr Lebensstil war Lobpreis. Kaum kommt sie zur Tür rein, sagt sie nicht was Gutes. Sie kommt nicht zur Tür rein und sagt, hoch Elisabeth, hoch, hoch, die Reise, die war so beschwerlich. Oder was auch immer. Sie macht nicht auf Mitleid oder so, sondern sie preist den Herrn. Tust du auch den Herrn gewohnheitsmäßig loben? Das ist ein Punkt, den Maria praktiziert hat. Schau, Maria sagt nicht viel in der Bibel. Sie sagt ziemlich wenig. Und das, was sie sagt, ist alles ziemlich gut. Und du siehst nie, dass sie sich beschwert, sondern sie sagt, okay, wenn mir der Herr diese Schwangerschaft, diese ledige Schwangerschaft zuteilt, dann gehe ich halt mit, dann mache ich da halt mit. Wenn das Gottes Wille für mich ist, dann mache ich das. Das ist in Ordnung. Ich mute mir das zu. Und als jetzt Elisabeth anfängt zu weissagen und zu sagen, was passiert mir, dass die Mutter meines Herrn bei mir reinschneit, es ist ja so schön, dich zu sehen, hätte ja Maria sagen können, ja, und vergesst es nur auch nicht. Vergesst nicht, wer hier Kellner ist und wer hier Koch ist. Bei dir wohnt der Kellner, bei mir wohnt der Koch. Sie hätte sich auffüllen können, sie hätte sich wie eine blöde Kuh benehmen können. Aber sie war demütig, demütig. Sie war demütig, demütig. Ist gut. Also, wenn der Herr dich segnet, dann dürfst du Folgendes nicht vergessen. Ja, dieser Segen, der hebt dich raus aus der breiten Masse. Aber gleichzeitig sorgt der Herr dafür, dass du nicht überkantitelt wirst. Ja, Jesus sitzt jetzt auf dem Thron und ja, Maria ist die gesegnetste Frau aller Zeiten. Aber gleichzeitig, als er dann später im Tempel steht und Jesus präsentiert, beschneiden lässt und so weiter und ihn segnet, da sagt der alte Prophet Simeon zu ihr, auch deine Seele wird ein Schwert durchbohren. In anderen Worten, ja, du bist eine ausgezeichnete und herausragende Persönlichkeit unter allen Frauen. Da bist du die Gesegnetste. Aber gleichzeitig wirst du nicht nur den Thron sehen, auf dem dein Sohn sitzt, sondern du wirst auch das Kreuz sehen müssen. Ja, da kommt sie dann wieder ein wenig runter. Also sei demütig, denn alles, was aufsteigt, das muss wieder runterkommen. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden, sagt das Wort Gottes. Und Maria ist demütig, das ist so ein sympathischer Zug an ihr. Der Herr hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, sagt sie. Sie weiß, sie hat damit eigentlich nichts zu tun, sie war einfach nur sie selber. So, jetzt haben wir schon ein paar Punkte. Sie war reinen Herzens, hat ein gutes Gewissen gehabt. Sie hat das Wort Gottes, wenn sie gepredigt wurde, bejaht. Sie war eine Lobpreiserin. Sie hat sich nicht ständig beschwert über das, was die Politik macht, was die Wirtschaft macht, über das, was ihr Mann macht, zu ihr zukünftiger, über das, was Gott ihr zumutet und alles Mögliche, sondern sie war eine Lobpreiserin. Sie hat da mitgemacht. So, das ist gut. Amen. Und vielleicht ist es auch nochmal wichtig, das anzumerken. Wir wissen nicht, ob sie eine Akademikerin war. Wir wissen nicht, was für einen Bildungsstand sie hatte. Wir wissen nur, dass sie gehorsam war und mitgespielt hat im Programm Gottes. Das ist das, was sich zum Adligen macht in der Familie Gottes, sage ich jetzt einfach mal. Amen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und sie war gehorsam. Es ist uns vielleicht nicht ganz bewusst, was diese Gehorsam alles mit sich bringt. Schau, Gott gehorsam zu sein, kostet dich was. Es kostet dich was, buchstäblich. Bei Maria hat es das ganze Leben gekostet. Und ich kann mir vorstellen, dass sie am nächsten Morgen aufgewacht ist, nach dieser Engelserscheinung und nach dem Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Man sieht noch nichts, aber sie weiß es. Sie ist jetzt schwanger. Und ich kann mir vorstellen, dass sie morgens aufsteht und sich denkt, Mann, ich bin ledig schwanger. Was will Josef dazu sagen? Denn sie hat ihm nichts gesagt. Und sie wird ihm auch nichts sagen. Was soll sie ihm auch sagen? Du, gestern ist ein Engel bei mir vorbeigekommen, der hat mir gesagt, ich bin die Mutter des Messias. Ich werde einen Sohn bekommen, den soll ich Jesus nennen. Was hätte Josef da gesagt? Er hat gesagt, wie bitte? Wie wahrscheinlich ist es? Sie weiß, dass das in seinen Ohren wie Hohn und Spott klingt. Deswegen sagt sie genau nichts und überlässt die klare Stellung dem, der verantwortlich für ihr Problem, nämlich dem Herrn. Manchmal musst du da einfach darauf vertrauen, dass sich Missverständnisse auf göttliche Art und Weise aufklären werden. Kannst du das? Maria konnte das. Die konnte den Mund halten und darauf vertrauen, dass Missverständnisse zwischen Menschen sich von Gott her aufklären, dass Gott dafür sorgt, dass das sich aufklärt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber ich habe gerade jemandem gute Nachricht erzählt. Der Herr sagt zu dir, deine Missverständnisse, die du unbedingt aus der Welt schaffen möchtest, die musst du nicht aus der Welt schaffen, das macht der Herr für dich. Wenn du drauf bist wie Maria, wenn du ein gutes Gewissen hast, wenn du dem Herrn nachfolgst, wenn du ein Lobpreiser bist, wenn du ihm glaubst, dann kümmert er sich um die Details deines Lebens. Dann renkt er diese Sachen wieder ein und du musst dir gar nicht den Mund ausrenken mit lauter Reden und dich rechtfertigen oder den anderen beschuldigen. Mach einfach gar nichts. Sag einfach, Herr, mir graust vor der Begegnung mit dem Josef, wenn der rausfindet, dass ich schwanger bin. Herr, mir graust davor, aber ich weiß, ich hab dich. Ich weiß, ich hab dich. Du wirst mir hier weiterhelfen. Herr, ich werf mich auf dich. Manchmal musst du das einfach so machen. Herr, ich kann mir da nicht helfen, ich werf mich einfach auf dich. Herr, ich habe ein Problem, das mir zu groß ist. Herr, ich werf mich da jetzt auf dich. Das hat die gemacht. Sie hat dem Josef nichts gesagt. Vielmehr, als Josef rausgekriegt hat, dass sie schwanger ist, hat Gott sich um die Sache gekümmert. Josef hat geträumt. Der Engel sagt zu ihm im Traum, sie wird einen Sohn haben, dieser Sohn ist von Gott, nenne ihn Jesus. Der wird sein Volk retten von seinen Sünden. Zur Mutter spricht der Engel über den Thron, zum Vater spricht er über Erlösung. Jesus wird das Lamm Gottes sein. Jesus wird aus Jesaja 53 der leidende Knecht sein, der für die anderen leidet und stirbt. Das hat er dem Vater mitgeteilt, nicht der Mutter. Die Härten, die harten Sachen, die hat er dem Vater mitgeteilt. Die angenehmen Sachen hat der Engel der Mutter mitgeteilt. Ich finde es interessant. Also den Josef müssen wir noch mal genauer studieren irgendwann. Aber jetzt, heute kommen wir da nicht mehr dazu. Auf jeden Fall kommt jetzt Josef zu Maria. Maria sitzt in der Ecke und schlägt die Augen nieder und ist dann mit ihrer häuslichen Arbeit beschäftigt und sie denkt sich, was sagt er jetzt? Löst er jetzt die Verlobung auf? Was macht er? Er setzt sich zu ihr her an den Tisch und sagt zu ihr, Maria, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. In dir wächst der Messias heran. Gott hat es mir mitgeteilt. Und er hat mir auch den Namen mitgeteilt. Hat er dir auch einen Namen mitgeteilt? Und Maria schaut Josef an und sie fängt zu leuchten. Ihr Gesicht fängt zu leuchten an. Sie strahlt und sie ist Gott so dankbar, dass er dieses Missverständnis ausgeräumt hat. Denn Gott kümmert sich. Sag mal mit mir, Gott kümmert sich. Und sie sagt, ja, ich habe auch einen Namen. Sag du, nein, du zuerst. Also gut, Jesus. Und Josef steht auf und sagt, ja, yeah, danke Herr, preis dem Herrn, Amen, Jesus, Jesus soll sein. Auch mir wurde der Name Jesus gegeben. Jetzt haben sie beide ein Geheimnis vor der Welt, das ihnen Gott mitgeteilt hat. Das schweißt sie zusammen. Sie wissen, sie haben von Gott gehört, ist doch wunderbar. Maria hatte einen Ehemann, der wusste, sie kann von Gott hören. Maria hatte einen Ehemann, der wusste, diese Frau kann von Gott hören. Finde ich auch interessant. Amen. Wir lernen von Maria heute Morgen. Amen. Wir lassen diese Sachen zu uns sprechen. Aber denk mal dran. Okay, Josef weiß jetzt Bescheid und ist ja alles prima. Aber was ist mit den anderen, mit der Verwandtschaft? Ich war doch jetzt 3 Monate bei der Elisabeth und nach 3 Monaten komme ich zurück und bin schwanger. Die müssen doch über mich Sachen denken, die nicht in Ordnung sind. Und wieder durchzuckt sie und durchschauert sie diese Furcht. Ja, oh, was sagt die Familie? Was werden die von mir denken? Denn so oft waren wir ja auch wieder nicht zusammen, Josef und ich. Die halten mich für was weiß ich was. Und im nächsten Moment löst sich das wieder auf, denn sie denkt sofort die richtigen Gedanken hinterher. Sie sagt sich, hey, es ist Gottes Problem. Ich war ihm gehorsam, ich habe Gott. Wenn die Familie auch über mich herzieht, ich habe Gott. Er wird sich kümmern, er muss sich kümmern. Egal, was die anderen sagen, er muss sich um mich kümmern und er wird es machen. Und ganz genau das tut er auch. Halleluja. Er sorgt dann nämlich dafür, als es soweit ist, dass die beiden Nazareth verlassen und nach Bethlehem gehen. Da sind sie dann ganz unter sich. Und da sorgt der Herr dann auch dafür, dass sie einen Fanclub bekommen, gleich in der Geburtsnacht. Nämlich die von Gott auch wieder durch Engel gewiesene Hirten, die kommen und besuchen Josef und Maria und Jesus natürlich. Und die unterstützen sie dann. Deswegen hat Gott es natürlich gemacht. Deswegen bleiben die dann ja auch dort. Aber so weit sind wir jetzt im Moment noch gar nicht. Ich möchte noch auf ein paar andere Punkte gehen. Sie weiß natürlich auch, Mutter dieses Kindes zu sein, das wird eine Aufgabe. Denn dieses Kind ist der größte Genius, das größte Genie aller Zeiten. Der ist Gott im Fleisch, sein Vater ist Gott. Was hat der für Fähigkeiten, was hat der für Mittel und Möglichkeiten, die anderen Menschen nicht zur Verfügung stehen? Ja, er ist einerseits Mensch, andererseits ist er aber auch von Gott gezeugt. Wie soll ich mit ihm zurechtkommen? Und sie hat ihn erzogen, so gut wie sie konnte, aber dann hat er schon sehr, sehr früh, im Alter von 12 Jahren, angefangen, sehr, sehr selbstständig zu werden. Ihr wisst, was passiert ist, Lukas Kapitel 2, Kapitel 3 dann weiter, wo sie dann zu einem Fest in Jerusalem waren und Jesus ist einfach nicht mehr zurückgegangen, sondern er ist im Tempel geblieben. Er ist auf die Bibelschule gegangen, ohne das seinen Eltern zu mitzuteilen. Er hat es ihnen nicht gesagt. Und so sitzt er da unter den Leuten und seine Mutter macht sich natürlich Sorgen. Sie sagt sich, wie soll das weitergehen, wo ist er? Und sie fühlt sich auch schuldig Gott gegenüber. Mann, ich habe nicht auf ihn aufgepasst. Was mache ich jetzt wo er weg ist? Er ist weder beim Vater noch ist er bei der Mutter. Wo ist er? Und dann suchen sie ihn 3 Tage in der Großstadt Jerusalem, wo alles Mögliche los ist. Hey, wer hätte gern mal sein Kind, sein 12-jähriges Kind, allein in New York oder in Berlin oder in Frankfurt? Für der, wenn er auf dem Bahnhof rauskommt und durchs Bahnhofsviertel geht, dann denkst du dir schon, oh Gott, oh Gott. Was passiert da, wenn er da 3 Tage lang rumstromert? Irgendjemand kassiert den. Das war damals nicht anders. So haben sie sich gedacht, was da wohl Sache ist. Und so haben sie natürlich sich innerlich wieder dadurch getröstet, dass sie sich gesagt haben, hey, wir sind im Namen des Herrn unterwegs, dieses Kind ist von Gott und jetzt muss halt Gott uns auch helfen, auf dieses Kind aufzupassen. Jetzt muss er sich um dieses Kind kümmern. Es ist aus unserer Hand genommen. Gott, hilf uns. Sie konnte ihre Sorgen abgeben. Sie hat gelitten, ja, aber sie musste damit zurechtkommen. Sie hat es bejaht, sie hat diese Aufgabe bejaht. Sie hat sich gesagt, in dieser Zeit der Not, okay, gut, Herr, ich werfe die Last auf dich, du musst dich kümmern. Und es ist ja dann auch alles gut ausgegangen, Amen. Aber wir denken mal dran, sie hat da durchaus Aufgaben gehabt, die ihr nicht Spaß gemacht haben. Vielleicht hast du auch schwierige Kinder. Ja, vielleicht hast du ein Kind im Knast. Beneide ich dich nicht drum, aber vertraue dem Herrn drauf. Er hat dir dieses Kind gegeben, dann gibt er dir auch die Weisheit, mit diesem Kind zurechtzukommen. Amen. Empfang das, bejahe diese Aufgabe. Hör mal, bejahe diese Aufgabe. Wenn du diese Aufgabe bejahst, dann kriegst du die Gnade dafür. Wichtiger Schlüssel. Amen. Okay, also sie hat sich in Gott gestärkt und sie hat sich nicht gesorgt, so weit sie das konnte. Na, denn es war natürlich schwierig, Jesus da zu sehen, dass Jesus weg ist. Noch was, sie hat Gemeinschaft mit anderen Gläubigen gehabt. Das sehen wir daran, dass sie sofort, nachdem sie innerlich erweckt wurde, zu Elisabeth ging. Jemand, die gleichen Geistes war wie sie. Schau, wir alle brauchen immer wieder Ermutigung. Amen. Wir brauchen immer wieder den Zuspruch von anderen Leuten, von anderen Christen. Weil voll meckern und uns über uns beschweren und Gott voll jammern, das tun wir selber schon genug. Okay, da brauchen wir keine Hilfe dazu. Was wir brauchen ist Zuspruch. So ist Gott, ist Maria zu jemand anderem gegangen, dieselben Geistes war wie sie. Deswegen ist es gut, sich einer Gemeinde anzuschließen und dann da verbindlich mit dabei zu sein. Amen. Und wenn du sagst, ja, bei mir gibt es sowas nicht, dann kannst du dich immer noch online anschließen. Na? Tausende, Zehntausende jeden Monat hören uns online in der ganzen weiten Welt. Finde ich wunderbar, finde ich prima. Ob du jetzt also in Spanien sitzt oder in Paraguay, Gottes Segen nach Paraguay, wir haben treue Zuhörer in Paraguay, der Herr segne euch. Und in der Schweiz und in Österreich und sonst wo, Italien, auch Italien, Halleluja. Das ist wunderbar. Du kannst dich einklinken und kannst hören. Du kannst uns Gebetsanliegen schicken und wir beten dann für dich. Was wir natürlich nicht machen können, ist runterfahren, dorthin fahren, wo du wohnst und dich verheiraten oder beerdigen und so weiter. Das ist dann wieder schwierig. Aber da brauchst du dann eine Gruppe vor Ort. Neulich hat mich jemand angeschrieben, eine Ärztin aus Berlin. Fand ich auch gut. Wir hören uns das oft an im Hauskreis. Prima. Ich lasse mir noch zu ein paar Punkten kommen. Seid ihr noch da? Okay. Wenn es dich friert, kuschel dich einfach an deinen Nachbarn. Oh nein, bin bald fertig. Amen. Also sie hat Gemeinschaft mit anderen Leuten gehabt. Und noch was, man sieht anhand des Psalms, den Maria ausspricht, das Magnifikat, diesen wunderbaren Psalm, eigentlich der letzte Psalm im 9. überhaupt in der Bibel, dass sie das Wort Gottes gekannt hat, dass sie das Alte Testament gekannt hat. Sie kannte die Psalmen, sie kannte die Aussagen von Gottes Wort, denn sie hat sie proklamiert. Halleluja. Okay, und jetzt noch was, ganz wichtiger Punkt. Maria ging Schwierigkeiten nicht aus dem Weg. Sie war belastbar. Du, wenn die nicht belastbar gewesen wäre, dann wäre der Engel nicht zu ihr gekommen und hätte ihr gesagt, du wirst ledig schwanger sein, denn das ist belastend. Das ist belastend. Der Familie nicht Bescheid zu sagen, dem Ehemann Bescheid zu sagen, nachdem er es spitz gekriegt hat erst, das ist alles schwierig. Die Frau war belastbar. Die Frau war belastbar. Die Frau hatte Nerven aus Stahl. Stell dir vor, du schläfst, bist endlich eingeschlafen, das Kind zahnt oder was auch immer, ja. Und es war eine etwas unruhige Nacht und du bist endlich eingeschlafen. Da weckt dich dein Mann unsanft auf und sagt, komm, steh auf, sofort, jetzt. Und du sagst, warum denn? Wir sind gerade ins Bett. Wir müssen los. Herodes ist hinter dem Kind her. Ein Engel hat mich geweckt im Traum. Wir müssen jetzt flüchten. Und sie sagt nicht, ach du, mit deiner Träumerei, lass mich in Ruhe, ich bin jetzt müde. Sondern sie flüchtet mit. Sie steht in der Nacht auf, zieht sich die Socken an, macht nochmal einen letzten Kaffee, ja, und den trinken sie dann auf der Flucht und düsen ab, so schnell wie es geht. Sie ist mit weggezogen ins Ausland. Nicht alle Frauen gehen mit. Wenn der Mann sagt, ich habe da einen neuen Job bekommen, irgendwo in einer anderen Stadt, in einer anderen Gegend, in einem anderen Land vielleicht sogar. Es gibt wirklich viele, viel zu viele, die dann sagen, ohne mich! Du verdienst vielleicht ein paar Tausende mehr. Ich will hier bleiben bei meiner Mutter. Damit musst du dann auch zurechtkommen. Aber sie hat es anders gemacht. Sie hat gesagt, gut, er will nach Ägypten. Er sagt, der Herr hat ihn nach Ägypten geleitet. Er kümmert sich um die Führung, ich kümmere mich ums Kind. Und so sind sie dann nach Ägypten gedüst. Und wir müssen bedenken, Sie hat Gott vertraut auch für Versorgung, weil die waren arm. Deswegen haben sie auch das Armenopfer geopfert, als das notwendig war, für Jesus im Tempel ein Opfer darzubringen. Die Tauben anstatt ein Lamm, was viel teurer war. Aber sie sind nicht arm geblieben. Denn im Laufe dieser 2 Jahre, in denen sie in Bethlehem waren, sind ja auch die Weisen aus dem Morgenland gekommen und haben ihnen was gegeben. Gold, Weihrauch und Myrrhe, es ist alles teures Zeug. Das haben sie verkauft und hatten dann plötzlich Geld, mehr Geld als je zuvor. Und sie haben sich gefreut, dass sie endlich was auf der hohen Kante hatten. Denn die Familie ist gewachsen. Da kamen Jakobus, Josef, Simon und Judas und dann die Töchter kamen ja, mindestens 2. Die kamen so alle nach und nach. Also Jesus hatte wahrscheinlich noch jemanden anderen dabei. Einen Bruder oder eine Schwester, als sie nach Ägypten geflohen sind. Und was sagt Maria? Maria sagt, ich gehe mit. Und sie nehmen das Geld, das sie von den Weisen bekommen haben, die ihre Flucht finanzieren. Und sie gehen runter nach Ägypten, wahrscheinlich nach Alexandria. In Alexandria, in Ägypten, hat eine Diaspora von Juden gelebt. Es waren ungefähr 1 Million, die dort gewohnt haben. 1 Million. Ziemlich viel. Maria war belastbar. Und es musste auch sein, denn Simeon hat im Tempel zu ihr gesagt, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Und so ist sie mitgegangen. Hat ja gesagt zur ledigen Mutterschaft, reist hochschwanger nach Bethlehem. Sie hätte auch sagen können, geh allein, ich bleib hier, bis ich entbunden habe. Du zerrst mich damit, was soll denn das? Nö, sie hat mitgemacht. Sie ist mit ins Ausland gezogen, hat sie alles gemacht. Sie hat sich um Wein gekümmert, auf der Hochzeit von Kana, als sie keinen mehr hatten. Sofort kam sie zu ihrem Sohn, zu ihrem Ältesten, den sie offensichtlich als Problemlöser gekannt hat und sagt zu ihm, die haben keinen Wein mehr. Sie sagt jetzt nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir nur, sondern sie sagt, sie haben keinen Wein mehr und mach was dagegen. Offensichtlich hat sich Jesus als Problemlöser profiliert, dass er auf ihn so zugegangen ist. Und offensichtlich gab es Josef, ihren Mann, damals schon nicht mehr, weil sonst wäre sie zu dem gegangen, nehmen wir jetzt mal an, und nicht zu Jesus. Aber es hat sie gemacht, sie hat sofort die Initiative ergriffen. Gut, hat sich gekümmert. Dann, als die Familie ungläubig war, als die Brüder von Jesus nicht an Jesus geglaubt haben und als Jesus auch einen Rabbi gemacht hat, anstatt einen Politiker, der sich auf den Thron setzt, sowas hat sie ja erwartet nach dem Wort des Engels, da ist sie mitgegangen, als ihre Kinder so sauer waren auf den Ältesten und gedacht haben, der spinnt, und über ihn geredet haben und hergezogen haben und sich so aufgeschaukelt hat, die Situation sich so aufgeschaukelt hat, dass sie gegangen sind, Markus Kapitel 3, um Jesus zu schnappen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Was hat die Mutter gemacht? Sie hätte sich ja daheim hinsetzen können und hätte sagen können, ach, blöd, macht ihr, das kümmert mich nicht, ich will mit nichts zu tun haben. Sie ist mitgegangen. Denn wenn Jesus dann kommt, dann steht sie zwischen ihm und zwischen den Kindern. Und so kann sie da vermitteln. Sie hat sich vor Problemen nicht gedrückt. Aber Jesus hat es anders gelöst, dieses Problem. Er sagt, also er predigt im Haus in Kapernaum, die Bude ist krachvoll, Leute schauen zum Fenster rein und dann sagen sie zu ihm, draußen stehen deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern, die wollen mit dir reden. Und Jesus schaut in die Runde und sagt, wer sind meine Brüder und meine Schwestern und meine Mutter? Die, die das Wort Gottes hören und tun, sind mir Mutter und Schwester und Brüder. Er geht nicht raus und streitet sich mit seinen Verwandten, sondern er sagt, wenn die nichts mit mir zu tun haben wollen, ist ihre Sache. Ich bin hier beschäftigt mit Leuten, mit denen ich seelenverwandt bin, glaubensverwandt bin. Es kann sein, dass du dich mit Glaubensgeschwistern enger verbunden fühlst als mit deiner eigentlichen Familie. Es entbindet dich nicht von deiner Verantwortung deiner Familie gegenüber. Logo. Aber das ist in Ordnung, das war schon bei Jesus so. Akzeptiert es. Aber wir sind bei Maria. Maria hat sich da um diese schwierige Situation nicht gedrückt. Sie hat gesagt, okay, gut, ist so. Dann muss ich mal besser mitgehen, dass ich diese Streithanseln auseinanderhalte. Denn die waren alle meinungsstark und durchsetzungsfähig. Aber Jesus hat das auf seine Art gelöst. Sie stand hinterher, nachdem alles gelaufen ist, stand sie unter dem Kreuz. Sie stand mit unter dem Kreuz. Ich kann mir nichts Schwierigeres vorstellen für eine Mutter, vor allem für diese Mutter, die so eine Weissagung für ihren Sohn hatte, dass er auf dem Thron Davids sitzen wird. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen für diese Mutter, als zu sehen, wie ihr Sohn nackt und bloß am Kreuz hängt, aus 1000 Wunden blutet, zerschlagen und zerschunden ist, rot und grün und blau ist, eine Dornenkrone im Gesicht hat, der Bart ist ausgerissen, die Knochen sind von den Nägeln zermalmt. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als sowas anschauen zu müssen. Und sie spart sich das nicht. Sie sagt nicht, ich kann das nicht, ich kann kein Blut sehen und schaut weg, sondern sie bleibt davor stehen und sie ist bei Jesus da und spart sich das nicht. Ich finde es heroisch, ich finde es phänomenal. Die Frau war belastbar bis zum Gehtnichtmehr. Und sie hat sich auch nicht abgesetzt und sich zurückgezogen, als das Wort kam, dass er auferstanden ist. Sie war voll mitten im Gedränge. Sie war in Jerusalem zu dem Zeitpunkt. Und sie war auch an Pfingsten dabei. Maria war eine Pfingstlerin. Sie hat in Sprachen geredet an diesem Tag. An Pfingsten, als der Geist Gottes kam, lang nach der Auferstehung, als alles wieder gut war, da kam der Geist Gottes auf sie und auch sie war erfüllt mit dem Geist Gottes, hat in Sprachen geredet. Der Geist hat noch einmal auf ihr geruht. Nicht mehr, um ihr eine Schwangerschaft zu geben, sondern um sie zu erfüllen, dauerhaft zu erfüllen. So, Maria, von Maria lernen wir einen Haufen Sachen. Ich sage mal, so ziemlich das Wichtigste, was wir lernen, ist, dass sie sich vor Problemen nicht gedrückt hat. Amen. Und das hat sie gemacht durch die Kraft des Glaubens. Aber da kann man viel sagen, ich tue das jetzt nicht alles wiederholen. Ihr habt mitgehört, ich bin jetzt fertig. Es ist schon wieder 12 Uhr, meine Güte. Aber wenn ihr so zieht, ja, selber schuld. Ja, müsst ihr einfach anders drinnen sitzen, dann dauert es nicht so lang. Amen. Amen. Okay, gut, lass uns die Augen zumachen. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben. Bitte einfach mit uns mit, wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und mach mich neu. Und Herr, ich empfange ewiges Leben jetzt. Und jetzt schnaufst du mal tief ein. Und jetzt ist der Geist Gottes in dich hineingekommen. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Der Fluch über deinem Leben ist gebrochen, ein für alle Mal. Gott hat Segen über dich beschlossen und jetzt gilt auch für dich. Du bist begnadet von Gott und Gott ist mit dir. Amen. Gottes Segen.